Kapitel 4 Die Sintflut. Vor der kognitiven Revolution lebten nur in Afrika und Eurasien Menschen. Sie waren zwar in der Lage, schwimmend oder auf improvisierten Flößen Meerengen zu durchqueren und sich auf Inseln vor der Küste niederzulassen. So wurde zum Beispiel die Insel Flores schon vor rund 850.000 Jahren von Frühmenschen besiedelt. Aufs offene Meer wagten sie sich jedoch noch nicht hinaus, weshalb sie nie nach Amerika, Australien oder weiter vom Festland entfernte Inseln wie Madagaskar, Neuseeland oder Hawaii kamen. Das Meer hinderte nicht nur die Menschen, sondern viele Tier- und Pflanzenarten an der Besiedlung dieser neuen Welt. Daher entwickelte sich die Flora und Fauna auf abgelegenen Inseln wie Australien oder Madagaskar über Jahrmillionen hinweg in völliger Isolation und brachten Formen hervor, die sich von ihren afrikanisch-asiatischen Verwandten erheblich unterschieden. Die Erde bestand aus mehreren Ökosystemen mit ihren ganz eigenen Tier- und Pflanzenwelten. Der Homo sapiens sollte dieser biologischen Fülle ein Ende bereiten. In der Folge der kognitiven Revolution entwickelten die Sapiens die Technik, die organisatorischen Fähigkeiten und vielleicht auch die erforderliche Vision, um das afrikanisch-asiatische Festland zu verlassen und den Rest der Welt zu besiedeln. Ihre erste große Leistung war die Besiedlung Australiens vor etwa 45.000 Jahren. Experten haben ihre liebe Not, diese Großtat zu erklären. Um nach Australien zu gelangen, musste der Homo sapiens nämlich zahlreiche Meeresstraßen überqueren, die zum Teil über 100 Kilometer breit waren und sich von einem Tag auf den anderen an völlig neue Ökosysteme anpassen. Nach der gängigsten Theorie entstanden vor 45.000 Jahren in der indonesischen Inselwelt die ersten Seefahrernationen. Sie lernten, seetüchtige Boote zu bauen und fuhren weit aufs offene Meer hinaus, um zu fischen, zu handeln und zu forschen. So entdeckten die steinzeitlichen Bewohner Indonesiens eines Tages auch Australien und ließen sich dort nieder. Wenn diese Theorie stimmt, dann handelte es sich um eine beispiellose Revolution menschlicher Fähigkeiten und Lebensweisen. Jedes andere Säugetier, das den Schritt vom Land ins Wasser wagte, Otter, Seekühe oder Delfine, benötigte Hunderttausende von Jahren, um spezielle Organe und einen stromlinienförmigen Körper zu entwickeln. Die Sapiens von Indonesien, Nachfahren von Affen aus der afrikanischen Savanne, wurden anders als die Seehunde ganz ohne Flossen zu Meeresbewohnern. Und anders als die Wale mussten sie nicht erst lange warten, bis ihre Nasen auf den Hinterkopf wanderten. Sie lernten einfach, Boote zu bauen und damit in See zu stechen. Bislang haben Archäologen zwar noch keine 45.000 Jahre alten Boote, Flöße, Ruder oder Fischerdörfer entdeckt. Das wäre auch nicht ganz einfach, da sie nach dem Anstieg der Meeresspiegel in gut 100 Meter Meerestiefe suchen müssten. Trotzdem gibt es einige Indizien, dass diese Theorie stimmen könnte. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich der Homo sapiens in den Jahrtausenden nach der Besiedlung Australiens auch auf einer Vielzahl kleiner und abgelegener Inseln im Norden Australiens niederließ. Einige davon, zum Beispiel Buka und Manus, waren mehr als 200 Kilometer von der nächsten Insel entfernt. Gerade Manus wäre ohne hochentwickelte Boote und Navigationstechniken kaum zu erreichen gewesen. Außerdem gibt es, wie bereits erwähnt, eindeutige Hinweise auf einen regen Handel zwischen einigen der Inseln, zum Beispiel Neuirland und Neubritannien. Die Ankunft der ersten Menschen in Australien ist eines der wichtigsten Ereignisse der Menschheitsgeschichte. In ihrer Bedeutung steht sie der Reise von Christoph Kolumbus nach Amerika und der ersten bemannten Mondlandung in nichts nach. Zum ersten Mal verließen Menschen das afrikanisch-asiatische Ökosystem. Der Mensch war das erste Großsäugetier überhaupt, das von der afrikanisch-asiatischen Landmasse nach Australien gelangte. Noch wichtiger war jedoch, was die menschlichen Pioniere in Australien anrichteten. In dem Moment, in dem der Homo sapiens seinen Fuß auf einen australischen Strand setzte, hatte er die Spitze der Nahrungskette erklommen und wurde zur mörderischsten Tierart in der Geschichte des Planeten Erde. Bis dahin hatten Menschen zwar einige innovative Verhaltensweisen an den Tag gelegt, doch ihre Auswirkungen auf ihre Umwelt waren noch zu vernachlässigen. Sie hatten sich mit großem Erfolg an unterschiedliche Lebensräume angepasst, aber sie hatten diese Lebensräume weitgehend unverändert belassen. Die Siedler oder besser Eroberer Australiens passten sich aber nicht nur an. Sie krempelten das gesamte australische Ökosystem um, bis es nicht wiederzuerkennen war. Der erste menschliche Fußabdruck auf dem australischen Sandstrand wurde sofort von den Wellen fortgespült. Doch mit jedem Kilometer, den die Invasoren vordrangen, hinterließen sie einen Fußabdruck, der sich nie mehr auslöschen lässt. Auf ihrem Weg trafen die Menschen auf eine sonderbare Welt voller unbekannter Lebewesen. Sie stießen auf Kängurus, die 200 Kilogramm wogen und 2 Meter hoch aufragten, und auf Beutellöwen, die so groß waren wie die heutigen Tiger und die größten Raubtiere des Kontinents waren. In den Wipfeln kletterten wenig knuffige Riesen-Koalabären und über die Ebenen sprinteten flugunfähige Vögel, die doppelt so groß waren wie Strauße. Im Unterholz zischelten 5 Meter lange Schlangen und drachenähnliche Echsen. Und in den Wäldern hauste das Zygomaturus trilobus, das gewisse Ähnlichkeit mit einem Zwergnilpferd hatte und 1,5 Tonnen wog. Und das gigantische 2,5 Tonnen schwere Diprotodon. Die Säugetiere der Insel waren Beuteltiere, Verwandte der Kängurus, die ihre Jungen sehr früh zur Welt bringen und in Bauchtaschen herumtragen und säugen. Beuteltiere waren in Afrika und Asien so gut wie unbekannt, doch sie beherrschten den australischen Kontinent. Innerhalb weniger Jahrtausende verschwanden diese Riesen. Von den 24 australischen Tierarten, die über 50 Kilogramm wogen, starben 23 aus. Auch eine ganze Reihe kleinerer Arten wurde ausgelöscht. Sämtliche Nahrungsketten des australischen Ökosystems wurden zerrissen und neu geordnet. Es handelte sich um die drastischste Veränderung des australischen Ökosystems in vielen Jahrmillionen. War dies allein die Schuld des Homo sapiens?